Beinhart. Das klingt gut.
Juhu, da sind wir wieder. Folge 61 von Daimhardt.
Grüezi miteinander.
Das wird sich wirklich witziger in dieser Sendung ist, dass wir beide gerade bei der Nummer 61 überlegt haben, ob es eine Primzahl ist. Und wir können sagen,
es ist eine.
Es ist eine Primzahl.
Wir haben nachgesehen.
Genau.
Wir haben beide vermutet, dass es eine ist, waren aber nicht sicher. Und deswegen gibt es von Dirk auch keine Zahlenspiele.
Ja, genau.
Zu der Nummer.
Ja.
Weil 61 geht nur geteilt durch 61.
Ich glaube, es ist 2 mal 30 plus 1 oder 4 mal 15 plus 1 oder 2 mal 2 mal 3 mal 5 plus 1.
Es gibt Zahlenspiele. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderschönen Glückwünsche.
Ja, danke sehr.
Die wir bekommen haben. Und auch für eure Meldungen, welches eure Lieblingsthemen waren.
Da hätten wir gerne mehr gehabt.
Ja.
Danke für alle, die es geschrieben haben, aber gerne noch mehr.
Ja. Wir können ja nur denen danken, die was geschrieben haben, den anderen nicht. Edge.
Genau.
Oder?
Ja, und um mit einem Missverständnis aufzuräumen, wir machen natürlich weiter. Und nicht nur bis September.
Ja, genau. Das war vielleicht ungeschickt von mir, das zu erwähnen. Das war überhaupt nicht die Meinung. Nur zum Sagen im Fall.
Ja, der Punkt ist, dass wir für September schon einen Termin abgemacht haben, den wir natürlich in jedem Fall einhalten werden, aber wir wollen auf jeden Fall auch länger machen.
Ja.
Solange es halt Spaß macht.
Ja.
Genau.
Betonen wir ja immer wieder.
Ja. Und es macht Spaß.
Ja, genau. Wir sind heute wieder in Bülach.
Ja.
Jawohl, zeichnen hier auf bei wunderschönem Wetter.
Ja, und haben die Fenster zugemacht, damit ihr keinen Ton von draußen hört.
Ja, weil da gibt es spielende Kinder und die stören ein bisschen.
Kinderlärm ist Zukunftsmusik.
Ja, das stimmt auch. Und Kinder, ich habe gern Kinder, aber nicht beim Podcast aufzeichnen.
Okay, einverstanden. Obwohl der Ruben immer sehr ruhig ist.
Ja, aber der ist ja für sich alleine.
Ja.
Dann.
Ja.
Ja. Und der ist auch vernünftig und Ubuntu-User.
Genau, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja. Gut, wir kommen ein bisschen zum Aktuellen. Dirk hat eine Veranstaltung besucht.
Ja, ich war auf der Schweizer UboCon. Also anders als die deutsche UboCon ist die Schweizer UboCon eine sehr kleine Veranstaltung. Die hat dieses Mal erstmalig in Bern stattgefunden. Es waren rund 33, 35 Teilnehmer. Die Räumlichkeiten wurden von einem Schulungsdienstleister, der Digicomp AG, bereitgestellt und es war sehr klein und fein. Es war sehr nett, hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Und es wird überlegt, also es ist von den Tuxerus organisiert worden. Über die Tuxerus haben wir schon mal eine Sendung gemacht. Und es wird überlegt, die Veranstaltung wandern zu lassen. Also nicht nur in Zürich, sondern auch mal nach Bern zu gehen, wo sie jetzt war, vielleicht das nächste Mal in Basel zu machen. Und die Idee halte ich wirklich für gut.
Mhm.
Und da habe ich einen französischsprachigen Schweizer kennengelernt, der sich darauf verschrieben hat, Computer zu verkaufen, die komplett mit freier Software laufen können.
Ja.
Y-Computing nennen die sich. Das verlinke ich wirklich sehr, sehr gerne, weil ich die Idee für großartig halte. Es sind die gleichen Geräte, die von System 76 aus den Staaten auch vertrieben werden, von irgendeinem taiwanesischen Hersteller. Sehr gute Geräte, sehen sehr, sehr klasse aus, mir leider ein bisschen zu groß, aber ich halte die Idee für großartig, muss ich sagen. Und er will es halt nachhaltig machen und man soll es halt auch über die 2-3 Jahre Nutzungszeit, die man gemeinhin hat, weiter betreiben können. Er hat die Bedienungsanleitung als Open Source online gestellt, er hat die Reparaturanleitung online gestellt, also er hofft, dass die Geräte 10 Jahre und länger laufen und dass man die selber reparieren kann.
Ja.
Ich halte die Idee wirklich für gut.
Ja.
Und der war wohl mal Kantonsrat für IT in irgendeinem Kanton. Den habe ich leider vergessen, aus welchem Kanton er kam.
Ja, wahrscheinlich aus einem Schneckenfresser.
Ah, sehr netter Typ. Wirklich ja. sehr netter Typ. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Jawohl, gut. Bevor wir hier weitermachen, kommt mir noch was in den Sinn. Und ich muss das, was mir durch den Kopf geht, immer sofort sagen, sonst ist es wieder weg.
Mhm.
Wir wollen euch nicht auf die Folter spannen und noch sagen, worüber wir eigentlich reden heute.
Das machen wir, wenn wir anfangen.
Also gut.
Ja, zu UboCon ist noch zu sagen, dass alle Vorträge, die gehalten wurden, aus der Tuxerus OnCloud heruntergeladen werden können. Den Link stellen wir euch ins Blog.
Mhm.
Bei den Tuxerus kann man sich auch anmelden. Das ist eine kleine und feine Community, die... Also für mich eine der schöneren Communities tatsächlich und die ist noch nicht so überlaufen, wie es andere sind.
Ja, schön familiär.
Mir gefällt es wirklich gut.
Ja, und es gibt vor allem keine, wie sagt man denen, Trolls oder wie sagt man denen?
Trolle, ja.
Ja, genau. Gibt es nicht oder wir sehen sie nicht.
Oder wir verschließen die Augen.
Ja. Ich wollte eigentlich gern mit Dirk zusammengehen, das war so abgemacht, aber wir hatten leider einen Notfall im Geschäft.
Ja.
Und dann musste ich dem den Vorzug geben.
Die Leute waren auch sehr traurig, dass du nicht da warst. Ich bin mehrfach angesprochen worden, wo du denn wärst und wie es dir ginge. Mhm. Hab dann darauf gesagt, dass es dir sehr gut geht, aber dass du aufgrund deines Notfalls halt nicht kommen kannst. Und einen kennst du auch, der hat bei CACERT mitgemacht, war mit seiner Frau da. Ich weiß den Namen leider nicht.
Ah, einer vom großen Kanton, oder?
Ich vermute auch. Nein.
Hier, nicht?
Nein. Doch, einer vom... Nein, das ist Schweizer.
Okay.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich die mal CACERT auch zurückzertifiziert habe und die Frau wollte mir nur einen Ausweis zeigen und laut CACERT muss man ja zwei vorzeigen.
Ja.
Der eine würde ja reichen. Nee, so ist nicht. Also, egal.
Gut, aber war schön in dem Fall, hat sich gelohnt.
Ja, sehr gut.
Okay, sehr gut.
Dann wollten wir noch sagen, dass mein Hausverlag, in Anführungsstrichen, da wo unser Buch erscheint, auch endlich die E-Book-Strategie vorgestellt hat. Die haben ihre Webseite überarbeitet. Mir gefällt das neue Design deutlich besser. Und ab jetzt gibt es zum Preis des Buches auch alle E-Book-Formate gratis dazu. Auch für bestehende E-Books schon. Also da in den Büchern von Galileo Computing sind ja immer diese Codes eingetragen, mit denen man die Bücher auf der Webseite registrieren kann. Und wenn man das tut, sollte man für die Bücher, die man hat, also für die aktuellen Bücher, die man hat, auch die E-Books runterladen können.
Mhm.
Und das sowohl als PDF, EPUB, wie auch Mobi Pocket für Kindle und alles ohne DRM.
Mhm.
Halt die Idee für wirklich gut. Das ist der erste Verlag, der das so anbietet als Kombo.
Ja.
Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für manche Sachen schaue ich lieber gerne aufs tote Papier und manche Sachen lese ich lieber als E-Book. Und das ist das Beste aus beiden Welten. So hat man wirklich rundum glücklich Paket, finde ich.
Mhm. Ja. Ist überhaupt, ich finde, ein guter Verlag.
Mhm. Ja. Ist damals aus einer Abspaltung von Edison Westley hervorgegangen, habe ich noch neulich gelesen. Egal, Edison Westley ist ja mittlerweile auch kaputt, tot.
Tja. Kann man nichts machen.
So ist der Gang der Welt, oder?
Ja.
Genau.
Dann hat Dirk für uns ein paar News zusammengestellt.
Mhm.
Soweit ich das hier sehe, stammen alle von
Polinux.
Von Polinux, das ist die Lieblingsseite von Dirk. Ist auch nicht schlecht.
Ich finde einfach, das ist eine der schönsten Übersichtsseiten in deutscher Sprache, über das, was in der Open Source Welt so passiert. Ja.
Jawohl. Dort haben wir gesehen oder auch selbst festgestellt, mit Firefox 29 wird ein gröberes Update vom Browser bewerkstelligt, zu dem nicht alle eine gute Meinung haben oder einverstanden sind. Mich scheißt das Neue an, weil ich etwas anderes lernen muss und das will ich nicht.
Ich finde es total klasse, mir gefällt es richtig gut. Okay. Und da haben wir gleich die beiden Lager hier vertreten.
Genau.
Aber ich habe dann auch mehreren Leuten schon gesagt, es gibt diese ESR-Releases von Firefox, Extended Support Releases, wo ganz bestimmt nichts an der Funktionalität geändert wird. Und allerdings muss ich sagen, da kommen wir gleich noch zu, dass Firefox oder Mozilla im Moment nicht so ganz glücklich mit den Entscheidungen ist, die es trifft. Zum Beispiel wollen sie ja keine externen Sync-Server mehr unterstützen, sondern nur noch das eigene Synken unterstützen. Das finde ich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass sie da wieder die Kurve kriegen.
Mhm. Hoffe ich auch.
Also mir gefällt es richtig gut, Roman gefällt es nicht.
Ja.
Selbst schuld. So.
Ja.
Musst du Firefox 28 nehmen.
So. Nein, ich nehme trotzdem den Firefox.
Und du nimmst ein Plugin, um das wieder auf das alte Design zurückzustellen.
Nein, ich zwinge mich, das zu lernen.
Okay, gut.
Ja.
Also mir gefällt's.
Scheiße.
Mir gefällt es wirklich gut,
muss ich sagen. Mhm. Ja, wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein, sonst wird es langweilig.
Ja, das wäre auch doof. Dann wäre auch der Podcast ziemlich farblos.
Ja.
Apropos, gibt es in Deutschland eine Kampagne. Also meine Heimatstadt ist ja sehr SPD-lastig und da ist ja, glaube ich, noch nie eine andere Partei als die SPD, also die Roten, an die Macht gekommen und die CDU hat eine Gegenkampagne gestartet mit Ohne Rot geht's auch und hat Schwarz-Weiß-Fotos ihrer Abgeordneten dann auf die Plakatwände gemalt. Man könnte auch sagen, ohne Rot wird's farblos.
Mhm.
Das ist ziemlich ein Eigentor gewesen, finde ich. Aber es schweife gerade ab.
Das darf man.
Ja, gut. Es war ja Kommunalwahl und Europawahl.
Ja, genau.
Ja. Ja, dann habe ich gefunden, dass Debian sich einen Verhaltenskodex gibt und darüber, dass es geht halt darum, dass es oft auf Mailinglisten und auch anderswo zu Streitigkeiten gekommen ist und dass die Streits, die dort ausgebrochen sind, sehr schnell persönlich geworden sind. Und nachdem Ubuntu das vorgemacht hat, das muss ich mal so sagen, macht Debian jetzt nach. Die haben halt einen Verhaltenskodex, der solche Sachen unterbinden soll oder zumindest in geregelte Bahnen laufen lassen soll, was ich sehr gut finde. Ich finde es auch gut, dass das so öffentlich gemacht wird.
Ja, genau.
Das gefällt mir an Debian generell sehr gut.
Dann hat Dirk herausgefunden, dass Tails auf 1.0 gekommen ist. Ja. Yippie! Das ist eine Distribution, die vor allem auf Sicherheit und Anonymität im Netz entwickelt wurde. Ist, glaube ich, auch nur eine Live-Distri, oder?
Ist richtig, ja. Die nutzt Tor zum Surfen, also und kann, wenn man den Rechner nach der Live-CD wieder runterfährt, löscht alles rückstandsfrei, was gemacht wurde. Und zum Beispiel ist der Edward, der Snowden damit unterwegs und der Greenspan oder Greenwald, ich verwechsel das immer wieder, also der Journalist, dem er alle Daten zur Verfügung gestellt hat, auch, die sind damit unterwegs, um halt sich, um halt alles, alle ihre Spuren im Netz wieder zu verwischen. Lohnt sich bestimmt, zumindest wenn man mal was Interessantes nachschauen will, wo man Angst hat, dass man verfolgt wird, das zum Surfen in einer virtuellen Maschine zu nutzen. Basiert auf Debian. Gefällt mir sehr gut. Dann hat GitHub seinen neuen Editor Atom in der ersten 1.0-Version vorgestellt. Ich habe es versucht zu kompilieren unter Debian, setzt auf Node.js auf, und aber sie setzen eine libc-Version ein, die nicht unter Debian installiert war. Ich habe scheue ein bisschen davor zurück, eine neuere libc-Version zu benutzen, weil ich Angst habe, dann andere Sachen kaputt zu machen. Dann muss Atom halt warten, bis ich was Neueres habe. Ansonsten bleibe ich weiter bei Sublime Text. Aber die Idee hinter dem Editor ist ziemlich klasse. Also wird dann eine freie Variante zu Sublime Text werden.
Ja.
Warum die alle immer auf Node.js setzen, ist mir ein Rätsel. Aber gut, ist wohl der neue heiße Scheiß.
Dann den nächsten Punkt erwähnt am besten auch Dirk, weil er vom gleichen Land kommt.
Ja, mein Heimatkanton oder mein Heimatbundesland ist halt Nordrhein-Westfalen. Und da haben die Piraten eine Anfrage an den Landtag gestellt, wann damit zu rechnen sei, wann die ganzen offiziellen Dokumenten in freien Formaten vorliegen. Und dabei wurde ans Open-Document-Format gedacht und nicht halt an Microsoft-Office-Formate. Und die Malen der Verwaltung malen sehr, sehr langsam, und die Anfrage ist jetzt angekommen und es wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang da alle Dokumentenformate auf freie Formate umgestellt, was ich für enorm wichtig halte.
Ja. Ja, und im Gegenzug dazu integriert Mozilla offenbar DRM in Firefox. Ja.
Da bin ich sehr zwiegespalten, was das Ganze angeht, weil eigentlich ist für mich ein Browser nur ein Abspielprogramm, und die möchten natürlich möglichst viele Inhalte anzeigen können, auch solche, die durch DRM verseucht wurden. Ich spreche bewusst von Verseuchung. Ich fände es auch doof, wenn ich ein DRM-Format hätte, was ich benutze, und dass ich das Anzeigeprogramm wechseln müsste. Auf der anderen Seite öffnen sie damit natürlich auch DRM-Formaten Tür und Tor, weil sie sagen, es existieren ja Abspielprogramme mit den Anführungsstrichen dafür, oder Anzeigeprogramme dafür, also gibt es keinen Grund, auf DRM zu verzichten. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, was ich davon halten soll. Ja. Gibt immer nur Plus und Minus, oder?
Ja, genau. DRM hat halt ein bisschen einen faulen Nachgeschmack.
Und digitale Rechteminderung.
Ja.
Um es mal auf Deutsch zu übersetzen.
Ja.
Linux Mint möchte demnächst auf Ubuntu LTS aufbauen, was ich für eine kluge Entscheidung halte. Weil sie damit wird zwar der Entwicklungszyklus ein bisschen länger, aber sie profitieren natürlich davon, dass sie auf einer sehr stabileren Basis aufsetzen, als es die Kurzzeitversionen sind, die ja nur noch 9 Monate unterstützt werden. Ist richtig, oder?
Ja, genau.
Ja. Ich verliere das gerade so ein bisschen aus den Augen, merke ich.
Ja, mir auch. Ja. Genau. Dann bleiben wir gerade bei diesem Thema, das uns aus den Augen fällt. Jono Bacon wird Canonical verlassen, oder hat schon.
Ja.
Ist schade, weil er war so die Schnittstelle von der Community zu Canonical.
Ja.
War 8 Jahre da und geht nach dieser Meldung zu XPRIZE Foundation.
Er hat sehr, sehr gut gemacht, finde ich. So die menschliche Schnittstelle zwischen Firma und Community. Hat auch ein Buch über The Art of Community geschrieben, was ich irgendwie auch gekauft habe. Das war, glaube ich, ein freies Buch. Ich habe es auf jeden Fall, habe es aber nur noch nicht gelesen. Es liegt auf der langen Leseliste der Sachen, die ich lesen möchte. Aber das ist schon eine interessante Meldung. Also da tut sich im Moment einiges in dem Umfeld und nicht nur Positives leider.
Ja, ist so. Leider. Mhm. Wirklich leider.
Auf der, fällt mir gerade ein, auf der UboCon hat auch einer einen Vortrag gehalten über Linux Mint, das bessere Ubuntu. Fand ich sehr interessant. Und er hat einige interessante Sachen gesagt. Ja, gut.
Linux Mint ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass Ubuntu so einen Erfolg hatte. Erfolg in Anführungszeichen, Schlusszeichen, ich meine die Verbreitung betreffend.
Also obwohl zwischenzeitlich Linux Mint ja Ubuntu weit überholt hat, muss man sagen. Ja. Stimmt, ja.
Ja, vor allem, also seit Unity halt.
Ja, da vor allem, ja. Sie machen es schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Ja.
Ich hatte nicht gedacht, dass sie mit so langem Atem dabei sind.
Ja, ich auch nicht.
Ja, LeanOTP ist jetzt völlig frei. OTP steht für One-Time-Passwort. Das ist eine Lösung, mit der sich einmal Passwörter generieren lassen können. Also Passwörter, die man nur einmal verwenden kann, die danach ungültig werden. Früher hatten sie die Entwicklung in zwei Lager gespaltet. Eine freie Version, die mit vermindertem, aber funktionsfähigen Umfang dahergekommen ist und eine Version, die auch tausende von Plugins mitgebracht hat, wie Anbindung an LDAP und. Und die sind jetzt komplett frei geworden, finde ich total gut. Mhm. Scheinbar lässt sich damit ja doch Geld verdienen.
Ja.
Die sind auch auf jeder Messe, die ich kenne,
gewesen.
Also Open Rhein Ruhr, also wirklich auf jeder Open Source Veranstaltung gewesen. Ja. Oder auf sehr, sehr vielen zumindest. Ja.
Dann ist GNU/Grep freigegeben worden, die Version 2.1.9.
Da hat mich überrascht, selbst die alteingesessenen Tools werden weiter bearbeitet.
Ja.
Und soll jetzt 10% schneller geworden sein. Ob es jetzt schneller als Perl ist, wage ich zu bezweifeln. Aber immerhin, es gibt neue Versionen von Grep.
Ja. Obwohl, das ist ja uralt, das Zeug, oder?
Ja.
Also die erste Version.
Ja. Und wirklich auf jedem Unix und Linux verfügbar. Und glaube, ohne Grep geht das nicht.
Ja, genau.
Ja. Dann gibt es ein Programm, mit dem man Digitalfotos bearbeiten. Und Raw Therapy ist in der Version 4.1 veröffentlicht worden. Das war auch mal so ein gemischtes Modell mit Versionen, die man für Geld kaufen kann und Versionen, die man frei benutzen konnte. Mittlerweile ist es halt komplett frei und ist jetzt in der Version 4.1 da und ist ziemlich klasse. Gefällt mir gut. Kann also diese RAW-Bilder sind die Daten, die die Digitalkamera direkt und ohne Komprimierung irgendwo hinschreibt. Und damit kann man nachträglich auch immer noch Änderungen an den Bildern vornehmen, ohne Qualitätsverlust in Kauf nehmen zu müssen.
Ja. Genau. Dann gibt es Neues von PIVIC, die 2.3.
Ja, PIVIC hat jetzt einen Sehen-Modus eingeführt, also Sehen, Z-E-N. Mit dem man sehr viel überflüssigen Schnickschnack einfach ausblenden kann, wo man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Da tut sich im Moment auch sehr viel. Die haben jetzt innerhalb von einem Monat die Version 2.2 und die Version 2.3 rausgegeben. Da ist richtig viel unterwegs. Also ich glaube nicht, dass man tatsächlich noch Google Analytics braucht.
Sag das nochmals, Dirk.
Ich glaube nicht, dass man tatsächlich noch Google Analytics braucht. Also
gut. Danke.
Wir setzen übrigens auch PIVIC ein und den Besucherzähler kann man auch bei uns im Blog sehen, auf der Über-uns-Seite, glaube ich.
Ja, genau.
Ja. Da sieht man sehr, sehr schnell, dass die meisten Leute per Feed auf uns zugreifen.
Ja, genau. Macht ja nichts.
Nö, ist gut.
Ja, ist auch so gedacht.
Genau, deswegen haben wir ihn. Der übrigens kaputt gewesen sein soll, wie ich gehört habe, gelesen habe.
Ja, aber hat sich von alleine geflickt.
Ja.
Weil Dirk war in den Ferien und ich konnte nichts machen, aber ging dann auf einmal wieder.
Ich hätte auch nichts machen können, hätte auch die Entwickler fragen müssen.
Ja.
Ja, aber jetzt geht's ja.
Ja, also er ging ja, aber es gab Fehler.
Ja. Ja, als letztes noch, es wird an einem neuen Kalender für GNOME gearbeitet, California heißt der. Und ich finde ja immer noch, das ist die Oberklasse der freien Software. Also es gibt keinen guten Kalender. Den ich kenne, freien Kalender, also für den Rechner. Also im Webbrowser gefällt mir Google Kalender sehr gut und der Uncloud Kalender entwickelt sich langsam, das wird jetzt langsam, aber ansonsten fehlt mir bei den ganzen Open Source Kalendern eine Menge. Das scheint mir auch immer noch ein Problem zu sein.
Ja, offenbar.
Was noch nicht so richtig gelöst ist, ja.
Ja. Ja, mal schauen, was daraus wird.
Ja. Gut.
Sehr gut.
Jetzt kommen wir zum Hauptteil.
Ja. Wir haben den gedrittelt für heute. Einfach so als Zwischeninfo. Mhm. Und darüber, wo, über das, was wir jetzt sprechen, das solltet ihr nicht tun.
Liebe Kinder, bitte macht das nicht zu Hause.
Das ist gemein, wir reden über etwas und warnen zugleich.
Ja.
Ihr werdet auch nachher gleich hören, warum. Es geht eigentlich darum, dass man ältere Distributionen wieder zum Leben erwecken kann, indem man die Archive-Repositories anbindet. Ich habe das versucht mit Ubuntu Hardy. Schuld an der ganzen Geschichte ist mein Sohn Ruben.
So jung und schon schuld.
Ja, schade, oder? Ja. Und zwar ist das seine erste Ubuntu-Version, die er selbst benutzt hat. Der ist jetzt mittlerweile 11. Und jetzt könnt ihr selbst ausrechnen, wie er alt war damals im Jahr 2008. Und hat die wirklich benutzt. Also er hat nicht nur er hat auch gespielt, selbstverständlich, aber er hat wirklich damit gearbeitet.
Das war auch eine der Versionen mit dem schönsten Logo.
Richtig.
Finde ich. Habe ich auch noch ein T-Shirt von, was ich immer noch klasse finde.
Ja, ja. Genau. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Und was mir auch gut gefallen hat an der Zeit, war und die Community rund um Ubuntu und auch Canonical war noch nicht ganz so schlimm wie heute.
Deutlich nicht. Also da sind einige Entscheidungen noch nicht gefallen.
Ja. Es war damals einfach noch die fehlende Unterstützung für die Community ein bisschen, aber das tat nicht so weh. Nee.
Ich höre deinen Lüfter von deinem
Notebook. Ja, den hört ihr aber nicht.
Nee, gut.
Ja. und ich habe dann das versucht und das hat geklappt.
Okay.
Wenn man das macht, einfach bitte benutzt das nicht produktiv, weil ihr habt dann ein System aus dem Jahr 2011, weil das war dann die letzte Version, die mit Sicherheitsupdates versorgt wurde.
Für den Desktop?
Ja, für den Desktop. Server war noch 2 Jahre länger. Mhm. Damals waren ja die Desktops nur 3 Jahre bei LTS. Heute ist das anders. Mhm. Aber ihr könnt das selbstverständlich gern versuchen. Ich habe das gemacht, aber mit einer VM auf meiner lieben VirtualBox, die mittlerweile oder schon seit längerem Sun und damit Oracle gehört. und es macht so richtig Spaß, wieder mal zu sehen, wie das früher war. Und das eben früher, trotz allen Stimmen da draußen, hallo, früher war es besser.
Ich habe hab jetzt für die UbuCon, ich habe ja auch da einen Workshop zu Taskwire gehalten im Schnelldurchgang und eine kleine Diashow. Nein, gar nicht wahr. Ich habe so alles freigemacht und ich habe umfangreiche Dokumentation dafür erstellt und habe mir dafür auch ein Ubuntu installiert und ich werde mit Unity nicht warm. Also, ich weiß nicht. Aber ich bin mittlerweile auch, glaube ich, schmerzfrei. Ich habe ja auf KDE umgestellt, von daher, ich werde im Moment mit Unity nicht warm.
Ja. Verstehe ich
auch. Aber ich habe auch in der VirtualBox gemerkt, das Ding ist richtig langsam geworden. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl.
Ja, es ist halt in der VirtualBox, wenn du die Erweiterungen nicht installiert hast, dann hat sowieso keinen Zweck.
Ja, generell nicht, ja.
Ja, auch wegen der Grafik und alles und natürlich auch wegen der blöden Mausfängerei immer, dass die Maus dann eingefangen ist in der VirtualBox. Ich mache das immer, also die Erweiterung installiere ich immer.
Das mache ich auch und dann muss man 3D-Beschleunigung aktivieren. Ich habe da auch mal einen Blogartikel zu geschrieben,
weil
mir noch einige andere Sachen nicht funktioniert haben. Allerdings finde ich es trotzdem nicht so schnell. Also andere Desktop-Versionen sind in VirtualBox deutlich schneller.
Ja, das stimmt.
Also mein persönlicher Eindruck.
Ist da auch meiner.
Ich habe es nicht gemessen. Aber auch bei Roman hört man ja, dass es schon ziemlich pfeift mit dem Notebook.
Ja, erst seit die SSD drin ist. Vorher, ja.
Scheiße. Vorher nicht. Ich dachte, das liegt am Betriebssystem. Na gut, geschenkt.
Okay, nein, liegt nicht am Betriebssystem.
Okay.
Dirk nimmt mich hoch, weil ich habe im Moment die 12.04 drauf. Da kommt aber dann wieder Easy drauf. Ja, weil morgen habe ich frei. Heute ist der 28. Mai.
Du wechselst die Distribution wie die Unterwäsche, oder?
Ja. Ja.
Einmal alle 3 Wochen.
Ja. Aber ich habe meine Stammdistribution.
Ja, ich auch. Bin mit Wisi sehr zufrieden.
Ja, ich auch. Läuft auch alles.
Ja. Mit den Tipps, die uns Axel mal in einer Folge gegeben hat, muss ich sagen, macht es auch richtig Spaß. Ja. Uns alles dabei. Es gibt ein paar Sachen, die ich jenseits vom Paketmanagement installiert habe, aber das geht gut so.
Mhm. Ja.
Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue.
Genau. Also zurück zu Ubuntu Hardy 8.04. Wir verlinken die nötigen Dinge, die ihr dazu braucht. Also mal den Link zu den Old Releases von Canonical. Dann habe ich eine kurze Anleitung gefunden, wie man nachher die Quellen einbinden muss in der Sources List. Das ist ein Blogbeitrag auf superuser.com.
Mhm.
Ja. Den verlinken wir auch gerne. Und dann noch zwei Links, die halt Hardy Hero beschreiben, einmal Englisch und einmal von ubuntuusers.de. Mhm. Und bitte nutzt das nicht produktiv, weil die Sicherheit ist bezieht sich auf 2011. Also man kann auch keine Pakete installieren, die neuer sind oder fast keine, weil halt die Abhängigkeiten gar nicht aufgelöst werden können.
Ja. Wegen eines uralten Debian-Systems, was ich gefunden habe, ein 3.1, war das Woody? Weiß ich nicht. Habe ich mal nachgefragt, ob man noch Zugriff auf die alten Debian-Repositories hat. Ja, gibt es auch. archive.debian.org verlinken wir auch. Mhm. Man kann also auch ein altes Debian zum Leben erwecken.
Ja.
Und da ist der alte Softwarestand seit Einstellung der Software archiviert.
Ja, ist ja eigentlich das gleiche Vorgehen.
Ja, absolut.
Ja, mhm. Genau.
Finde ich auch ganz prima. So kann man zumindest, wenn man irgendwie so ein Ding noch betreiben muss, aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwelche Fremdsoftware nicht auf neuerer Hardware läuft, kann man das immer noch weiter betreiben, wenn man sich der Risiken bewusst ist.
Ja,
genau,
unbedingt.
Das, was Roman gesagt hat, also neuere Sicherheitsupdates sind halt nicht enthalten.
Ja.
Ja.
Das heißt, bitte nicht ans Internet nehmen oder wenn ja, dann geschützt.
Ja, oder damit rechnen, dass es kaputt gemacht wird.
Ja.
Genau. Halt wie mit Windows.
Ja, gut, da muss man sowieso damit rechnen.
Geben drum, genau.
Ja.
Gut.
Ja, so viel zu dem, wenn man etwas Älteres haben will, das Spaß macht. Und wenn ihr Erfahrungen habt dazu, her damit, bitte unbedingt.
Gerne, ja.
Auch per Audio-Feedback geht im Fall auch.
Ja,
ja.
Mehr davon.
Ja,
schneller.
Unbedingt.
So.
Ja, und dann das zweite Drittel von den drei Dritteln. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind, Entschuldigung.
Kein Problem.
Ich muss euch etwas gestehen, liebe Hörer. Ich habe etwas gekauft vom bösen Buben. Ich habe Google Chromecast gekauft. Das ist keine riesige Anschaffung. Der kostet so ungefähr 50 Franken.
Also 40 Euro?
So ungefähr, je nachdem, wo man es kauft.
Ja.
Damit kann man multimediale Inhalte direkt auf den Fernseher schicken, auf das Fernsehgerät schicken.
Also, das ist also im Prinzip ein intelligenter Empfänger, der die Signale fürs Fernsehen aufbereitet.
Genau.
Okay.
Jawohl. Es gibt ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man das betreiben kann. Es braucht erstens einen HDMI-Anschluss am Fernsehgerät. Die meisten neuen haben das. Und mittelneue auch.
Ja, und die älteren haben nur einen. Und mittlerweile könnte man mehrere gebrauchen.
Genau.
Mhm.
Genau. Dann braucht man zwingend WLAN, weil Chromecast nur über WLAN kommunizieren kann. Dann braucht man leider einen Google-Account. Sonst kann man sich die Erweiterung nicht installieren.
Ja, auch komisch, ne? Ja, gut, aber auch klar.
Und man braucht den Google Chrome Browser. Der Chromium Browser, das Paket namens Chromium Browser, geht nicht komplett. Also funktionieren dann nicht alle Formate.
Okay.
Das ist scheiße.
Ja.
Ich will ja alle Formate schicken können.
Wo bekommst du denn den Chrome Browser her?
Runterladen. Gibt Depp-Pakete.
Echt?
Ja,
mittlerweile?
Ja. Gibt Fedora und Depp-Pakete.
Früher muss man den immer selber kompilieren. Okay, gut.
Wenn du willst, kannst du ihn auch selber kompilieren. Das geht ja immer noch.
Ja.
Aber vorkonfiguriert gibt es einfach RPM und
Depp. Gut.
Mhm. Ja. Habe ich runtergeladen, installiert. Geht problemlos. Und dann die Installation ist sehr einfach. Ich meine das jetzt nicht negativ, was ich jetzt sage. Das können auch Hausfrauen.
Okay.
Man steckt eigentlich den Chromecast in den Fernseher rein, der schaut also wie ein USB-Stick, ja. anstatt einer USB-Schnittstelle vorne HDMI. Mhm. Und man kann, er braucht Strom, den kann man ihn über USB kann man ihn Strom geben. Ein paar Fernsehgeräte haben ja auch USB-Anschlüsse. Oder wenn nicht, ist auch ein Netzteil dabei.
Okay.
Hier wird alles mitgeliefert, also man muss da nichts mehr kaufen. Dann steckt man den ein beim Fernsehen, wählt die Quelle, HDMI. Und dann als erstes macht der Chromecast eine SSID, also eine WLAN SSID, ja. die gleichlautend ist wie die letzten 7 Zeilen der Seriennummer.
Okay.
Die findet man sofort, dann kann man da drauf konfigurieren und dann ihn konfigurieren und ins heimische WLAN aufnehmen.
Ah, schön.
Mhm. Ja, weil er muss ja im gleichen Netz sein wie die anderen Geräte, mhm. sonst geht es ja nicht ohne Router dazwischen.
Ja, korrekt.
Und das war's dann schon. Das ist eigentlich schon alles, was man am Chromecast selbst tun muss. Dann braucht es, wie gesagt, den Google Chrome Browser. Und dort gibt es dann 2 Plugins, die man braucht. Okay. Mit dem einen kann man Verbindungen aufnehmen auf den Chromecast und ihn konfigurieren, noch Bandbreite und den ganzen Grümpel einschalten. Und mit dem anderen, mit der anderen Erweiterung kann man die Inhalte auswählen, die man an den Chromecast schicken will. Mhm. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann dann entweder aus der Cloud, YouTube oder weiß ich was, Sachen an den Fernseher schicken oder auch von lokalen Festplatten. Mhm. Also Filme gehen da tiptop. Alle Formate, die ich habe, die sind wunderbar gegangen. Mhm. Der Ton wird auch natürlich am Fernsehgerät ausgegeben und das geht ohne zu ruckeln. Also ich finde das cool.
Okay, finde ich auch gut.
Braucht ein bisschen Kraft am Rechner. Also man merkt schon, man kann schon damit arbeiten, wenn man will. Aber man merkt, er hat zu tun.
Okay.
Macht aber nichts.
Mhm.
Ja. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich das Browserfenster auf dem Fernsehen schickt. Und dann sieht man einfach nicht den ganzen Desktop, sondern nur das, was im Browser drinnen ist.
Okay.
Für was das sein soll, weiß ich nicht. Ist mir egal, brauche ich nicht.
Vielleicht will man Diashow zeigen.
Ja. Ja.
Oder aber Webseiten zeigen, ja. Von mir an. Ja.
Jawohl. Den Google-Account braucht es, damit man die Erweiterungen kriegt, weil die geben mir die nicht ohne Login.
Okay. Ja.
Scheiße. Hat einen kleinen Vorteil, dass wenn man sich an einem anderen Rechner Google Chrome installiert und sich bei Google anmeldet, dann holt er gleich diese Erweiterungen.
Okay, klar.
Und installiert sie.
Mhm.
Das ist aber ein Vorteil, der das nicht aufwiegt, dass man sich bei Google anmelden muss.
Mhm. Ich finde die Idee aber relativ gut.
Die Idee ist sehr gut, finde ich auch. Mhm. Schade ist einfach, dass es Google ist.
Ja, gut.
Ich habe es probiert. Unter Linux läuft das störungsfrei. Ich habe ein paar Distributionen ausprobiert und das hat überall geklappt. Ist wirklich überall ohne zu ruckeln wurde das ausgegeben am Fernsehen. Und probiert habe ich das natürlich mit Debian Wisi. Mhm. Ist ja klar, oder? Mhm. Muss ich ja nicht extra sagen, nein. Eigentlich. Dann mit Jesse. Mhm. Mit ein paar Ubuntu-Versionen, das waren 12.04, 14.04, Elementary OS, das ist eigentlich auch Ubuntu, mhm. und Zorin OS, das ist auch Ubuntu. Und noch OpenSUSE.
Und sogar Windows.
Und Windows habe ich auch ausprobiert, aber Windows ist eben zum Glück keine Linux-Distribution, darum erwähne ich sie nicht
okay,
unter dieser Liste. Aber stimmt, ich habe es unter Windows auch probiert, brauche natürlich auch dort den Google Chrome Browser.
Ja.
Aber funktioniert auch, genau gleich. Ich finde es eine gute Idee, ist auch gut gemacht und das Teil kostet ja kein Geld.
Ja, kaum, ja.
Von dem her finde ich es gut.
Ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, auch Videos auf dem Fernseher anzeigen zu können, weil ich gucke kaum YouTube-Filme, weil mir das auf dem Computermonitor halt blöd ist. Eigentlich würde ich die gerne auf dem großen Fernseher sehen. Jetzt habe ich aber bei dem großen Fernseher, und da kommen wir genau zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wir haben einen mittlerweile 8 Jahre alten Fernseher, glaube ich. Der hat nur in Anführungsstrichen einen HDMI-Eingang und der ist seit kurzem belegt mit IPTV. Wir haben den Provider gewechselt und haben jetzt auch so eine IPTV-Box und können damit auch eine Woche zurückgehen, was das beste Feature an der Box überhaupt ist, dass wir die Sendung der letzten 7 Tage uns anschauen können. Und wenn man von Datenkrake Google redet, muss man auch da sagen, also der Provider hier heißt Sunrise. Sunrise weiß jetzt, was wir im Fernsehen gucken. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Also braucht man gar nicht viel weiter gehen. Also auch da übertragen wir natürlich Daten zulasten des Komforts.
Ja. Genau. Ja.
Nicht zulasten des Komforts. Umgekehrt.
Ja, genau.
Genau.
Jetzt hast du mich rausgebracht.
Ja, Jörg. Ich mich auch, verdammt.
Wir wollen euch noch ein paar hilfreiche Links liefern zu diesem Thema. Also mal Google Chromecast, was das überhaupt ist, ist auf der eigenen Website dazu gut erklärt. Mhm. Ist auch ein bisschen Eigenwerbung natürlich, ihr kennt alle Google. Mhm. Dann die Erweiterungen werden wir verlinken. Die laufen natürlich dann zum Beispiel im Firefox nicht. Mhm. Da kommt ein Fenster und sagt, bitte installiert ihr Google Chrome.
Ja, die wollen ihre eigenen Browser natürlich auch pushen. Ja.
Mit dem Chromium-Browser, dem Paket, kann man die installieren, die beiden Erweiterungen, aber es gehen dann nicht alle Formate.
Ah, okay. Wahrscheinlich, weil also irgendwelche Codecs drin sind, die in der freien Version nicht drin sind.
Richtig.
Ja, genau.
Mhm. Das ist es. Und dann verlinken wir noch sehr gerne einen Artikel von Christoph Langner zum Thema Chromecast.
Da finde ich auch klasse, dass er wieder mehr bloggt.
Ja, ich auch.
Gefällt mir gut.
Ja. Ja. Der hat ja mal eine Zeit lang fast nichts mehr gemacht, leider.
Ja, weil denn sein neuer Job so ziemlich in Anspruch genommen hatte und wo er wohl auch sehr viel gependelt ist. Und mittlerweile hat sich da auch wieder was geändert. Bevor ich da Mist erzähle, aber ich meine, da hätte sich beruflich was getan. Bevor ich jetzt Mist erzähle, sage ich lieber nichts.
Okay.
Ja.
Ja. Gut, wenn ihr Erfahrungen habt zu Chromecast, her damit, bitte.
Ja.
Weil vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Leute mehr, die das interessiert.
Wie gesagt, ich finde die Idee ziemlich klasse, auch gerade wenn man mal einen Film zusammen auf der großen Leinwand in Anführungsstrichen sehen will. Mhm. Weil man könnte sowas ja auch in neuere Beamer stecken. Die haben ja auch mittlerweile HDMI-Anschluss.
Ja.
Und dann hätte man ja gleich den Vorteil, dass man den Beamer benutzen könnte, weil, vor allem kabellos. Das ist das, was mich was mich fasziniert.
Ja.
Um das machen zu können. Ja.
Genau. Ja. Also mir gefällt es, obwohl es Google ist.
Ja, warum auch nicht? Die machen ja gute Produkte.
Ja. Leider eben schon.
Ja, man bezahlt halt mit seinen Daten. Ne? Ja. Das ist das große Problem. Aber gut, wenn man den Chrome dann nur benutzt, um das zu benutzen und den nicht als normalen Browser benutzt, ich glaube, dann hält sich das auch ein bisschen in den Grenzen.
Halte ich auch so. Hm? Ja. Ich hätte den Browser sonst nicht.
Ja, verstehe ich.
Ja. Mhm. Ja, so viel zu Google Chromecast. Und jetzt als Sahnehäubchen haben wir noch eine kleine Buchbesprechung.
Ja.
Das Buch ist schon etwas älter, ein paar Jahre, glaube ich. Und es heißt Technisches Schreiben, ist verfasst von Peter Rechenberg, eine Koryphäe in der deutschen Sprache. Und mir gefällt das Buch sehr gut.
Ja, es liegt schlank in der Hand.
Ich meine, denk nicht das physische Buch, Dirk.
Doch, es liegt wirklich gut in der Hand. Macht einen schlanken Fuß.
Ja, das stimmt.
Copyright 2006.
Ja, genau. Also schon ein bisschen älter. Aber die Themen rund um Schreiben, die sind ja mehrheitlich ziemlich zeitlos. Mhm. Außer man liest ein Buch aus 1750, dann ist es natürlich auch wieder fehl am Platz. Aber dieses Buch, auch aus dem Jahr 2006, ich habe die 3. Auflage bei mir, das ist auch die neueste, die es gibt. Und der Titel lautet Technisches Schreiben nicht nur für Informatiker. Mhm. Und den kann ich beipflichten. Man merkt zwar, dass er Informatiker ist, dieser Autor, aber er schreibt immer in einem allgemeinen Bereich. Also wenn man schreiben lernen will, also gut schreiben lernen will, ist man mit diesem Buch meiner Meinung nach sehr gut bedient, weil es halt auch nicht nur für Informatiker abgezielt geschrieben ist.
Ich finde die Idee ziemlich klasse tatsächlich.
Ja.
Weil ich glaube, genauso wie er es auch schreibt, dass gerade in der Informatik sehr, sehr viele stilistische Mängel bei Dokumentationen ja, sind. Ich nehme mich selber davon nicht aus. Ich habe die harte Schule eines Lektorats durchlaufen mit dem Buch, was wir geschrieben haben. Und es kann nur hilfreich sein, wenn man sich ein bisschen auch darum kümmert. Ich werde es mir wahrscheinlich auch kaufen, alleine um technische Blogartikel weiterschreiben zu können. Und es kann nur hilfreich sein. Ich finde die Idee ziemlich klasse, muss ich sagen.
Jawohl, also da ist die Beschreibung vom Buch ist, technisches Schreiben ist nicht schwer, trotzdem enthalten viele Texte sprachliche und stilistische Mängel, die zuweilen sogar die Verständlichkeit beeinträchtigen.
Ja, auf jeden Fall.
Kann ich nur unterschreiben, passiert auch mir. Mhm. So. Der Autor erläutert die elementaren Regeln für guten Stil in technischen Texten. Also technisch ist es auf jeden Fall, das kann man nicht wegnehmen, aber macht ja nichts. Wer sie befolgt, kann die Qualität seiner Texte verbessern. Da kann ich nur beipflichten, weil er es auch erklärt dann und nicht nur sagt, schreibt das so und so, sondern auch erklärt, warum. Mhm. Und auch erklärt, was passiert, wenn man es nicht so macht.
Ja.
Es gibt zu jedem Kapitel Aufgaben für den Leser, natürlich mit den Lösungen dazu. Das Buch richtet sich tatsächlich nicht nur an Informatiker. Im Zentrum steht das Schreiben über technische Vorgänge und ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der etwas lesen möchte über das Schreiben.
Ich halte es für gut. Ich merke nämlich auch, wenn ich Kommentare in Blogs zum Beispiel schreibe, und da kommt mir gerade das Blog der Podunion so ein bisschen in den Sinn, dass wir sehr oft nicht durchkommen, was ich eigentlich sagen will. Das ist, ich scheinbar auch ein Talent dazu habe, nicht widerspruchsfrei zu schreiben. Mhm. Also so, dass Sachen auf die eine oder andere Art ausgelegt werden können und dass eine Bedeutung rein interpretiert wird, die ich gar nicht habe oder die ich gar nicht haben wollte. Aber es liegt dann an mir, dass ich nicht klar genug war in dem, was ich geschrieben habe. Und ich find sowas sehr hilfreich.
Mhm. Genau darüber schreibt er auch sehr häufig, also Peter Rechenberg. Mhm.
Ein Professor Doktor, wie ich gerade gelesen habe.
Ja, genau. Ja.
Aus Linz, in Berlin geboren.
Jawohl.
Ich habe Klappentext gelesen.
Super, Dirk.
Gut,
super.
Oder? Als ob ich selber
gelesen. Voll der Streber. Und das, was Dirk vorher geschildert hat, genau darüber schreibt er sehr oft, sagt auch zwei ganz einfache Hilfsmittel, um das zu beheben. Erstens, wenn es möglich ist, leider nicht immer möglich, aber einen Text schreiben, liegen lassen, ein paar Stunden oder Tage noch was lesen. Mhm. Dann hat man genug Abstand und man sieht dann die Fehler. Und das Wichtigere, wie ich finde, ist den Text laut lesen.
Ja.
Unbedingt.
Ja.
Dann kommen diese Nuancen oder auch falsche Aussagen, die Dirk vorhin genannt hat, zum Ausdruck.
Ja, vor allem auch Bandwurmsätze, ne, die sich relativ leicht schreiben lassen, aber die sich hinterher beim Lesen nicht mehr aufschlüsseln lassen. Genau.
Und da muss ich sagen, das hilft. Vor allem eben laut lesen, das, was man geschrieben hat, hilft mir immer sehr viel. Obwohl ich immer noch unverständlich schreibe. Aber ich würde noch unverständlicher schreiben, täte ich das nicht.
Oh, sag das nicht. Du hast ein sehr gutes Blog geführt.
Ja, aber da war mein Kopf noch nicht kaputt.
Ah, das sag ich jetzt auch nicht. Komm.
Ja,
du bist bei deutlich weit über 90%, oder?
Ja. Ja, ich glaube schon. Ja, also können wir sehr empfehlen. Mhm. Wir verlinken auch die Amazon-Seite dazu. Mhm. Das ist die einzige, wo man nicht Abmahnungen erwarten muss.
Ja.
Ja, weil die sind ja auch die Bilder, darf man benutzen.
Genau.
Und Wikipedia verlinken wir noch Peter Rechenberger, damit man sieht, was der Kerl alles auf dem Buckel hat. Mhm. Und noch seine Bücher. Ich habe da noch einen Katalog gefunden im Internet von München, glaube ich, bei dem alle Autoren, die es gibt, mit ihren Werken verzeichnet sind. Ja. Habe ich so beim Surfen gefunden. Weil manchmal surfe ich rum, aber nicht mit Google Chrome.
Also das Buch ist im Hansa Verlag erschienen.
Ja.
Die kann ich auch aus anderen Gründen sehr empfehlen. Die haben, das ist einer meiner Lieblings-Projektmanagement-Gurus unterwegs, der Tom DeMarco, der hat ein paar interessantere Geschichten geschrieben, die ich allesamt für sehr lesenswert halte. Mhm. Der Blick auf die Uhr.
Ja.
Das Gerät nimmt noch auf, sehr gut.
Jawohl. Gut. Ja, so viel zu diesem Buch. Mhm.
Also ich habe es noch nicht gelesen, aber mich interessiert es, weil ich auch gerne vernünftige Artikel schreibe. Mhm. Und man ist nie zu alt zu lernen.
Genau. Und es ist wirklich in gutem Deutsch geschrieben. Mhm. Man liest es ohne Kraftaufwendung. Das habe ich immer gerne, solche Texte.
Ich auch.
Wenn man nicht nochmals zurücklesen muss und denkt, das passiert hier nicht. Und auch humorvoll geschrieben.
Und ich habe gerade auf der Webseite gelesen, wenn man das Buch kauft, kriegt man das PDF auch frei
dazu. Genau, hat mir Dirk vorhin gesagt.
Ja. Ich werde mir wahrscheinlich das PDF kaufen. Das ist ein bisschen günstiger als das gedruckte Buch.
Ja.
Weil ich nicht so viel Totenbaum gerne mit mir rumtrage. Ich habe einen guten E-Buchräder.
Genau, wenn du den schon hast, dann fühl den auch, oder?
Ja.
Jawohl.
Gut.
Dann haben wir als Ausblick noch zwei Erwähnungen für euch.
Genau.
Wir wurden eingeladen an den oder die Podstock.
Ja.
Die Podstock. Den. Das.
Dem.
Dem.
Rettet dem Dativ.
Ja.
An dem Podstock.
Ja. Also wir retten den Dativ.
Ja.
Wir wurden dorthin eingeladen. Das findet statt am letzten Augustwochenende dieses Jahres, also ja, 2014.
Ich glaube sogar Donnerstag und Freitag davor auch noch, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe gerade.
Jawohl. Mhm. Und es ist in der Nähe von
Wolfsburg.
Ja, genau. Also ziemlich im Norden. Das ist von hier aus ungefähr 700 Kilometer.
Für euch deutsche Zuhörer, das ist genau in der Mitte von Deutschland, nicht so hoch im Norden.
Jawohl, also für mich ist es im Norden.
Für dich ist fast die ganze Welt im Norden.
Ja, Entschuldigung, dass ich geboren bin.
Ja, kehr.
Ja, und ist mir ein bisschen zu weit und Dirk ist dann im Urlaub.
Ja, so Gott will, bin ich dann in Wanderferien für 4 Tage.
Ja, und deswegen werden wir dahin nicht gehen, aber wir verlinken das selbstverständlich.
Und das wäre wirklich eine Sache gewesen, zu der ich gerne gegangen wäre, tatsächlich. Vielleicht nächstes Jahr.
Ja.
Schauen wir mal.
Wenn es die wieder gibt.
Ja, kann ja schon Tickets sich vormerken lassen für 2015.
Ja.
Ich habe auf der Webseite mal ein bisschen durch die Gegend geklickt.
Okay.
Mal hierhin, mal dorthin.
Ja, oder?
Ja, eine Woche vorher findet die FrostCon statt. Wird für mich eine Premiere sein. Ich war noch nie auf der FrostCon. Ich möchte da gerne hin. Überlege im Moment noch, wie ich da hinkomme, weil es ein bisschen abseits der großen Flughäfen ist und auch der Bahnhof Siegburg ist in der Nähe. Muss mal schauen. Vielleicht werde ich mal das Abenteuer auf mich nehmen und mit einem Fernbus dorthin fahren. Ja, und eine Unterkunft suche ich auch noch. Schauen wir mal. Also, da möchte ich in jedem Fall hin. 23. 24. August, FrostCon in St. Augustin bei Bonn in Deutschland.
Jawohl. Ja. Verlinken wir.
Genau.
War die alte Hauptstadt früher?
Bonn, ja.
Ja. Für die, die so in unserem Alter sind, die alten Säcke, wissen das noch.
Ja.
Unsere Lehrlinge wissen das nicht mehr. Da erschrecke ich jedes Mal.
Ja, gut. Sind ja auch alte Säcke.
Ja, wirklich. Verdammt nochmal.
Bei den Tuxeros gibt es sogar eine Gruppe alte Säcke.
Ja, ich weiß, da bin ich Mitglied.
Ich auch natürlich. ja, aber da muss man sehen, da kommen auch die ganzen Minderwertigkeitskomplexe von Köln her. Das Dorf im Norden, Düsseldorf, ist Landeshauptstadt geworden. Das Dorf im Süden, Bonn, ist Bundeshauptstadt geworden. Und das Chemielabor im Osten, Bayer Leverkusen, hatte den Erstliga-Fußball und Köln halt nicht. Dadurch haben sie ein paar Gemeinden eingemeindet, damit sie über 1 Million Bürger kommen, damit Köln dann auch was vorzuweisen hatte.
Okay.
Mediendeponie am Rhein.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass damals die Deutschland absichtlich ein Ort in der Pampa draußen gewählt hat, um zu unterstreichen, das ist nur provisorisch.
Ja, weil die richtige Wahl wäre damals Frankfurt gewesen.
Ja.
In Frankfurt ist die deutsche Verfassung entstanden und in der Paulskirche. Und Frankfurt wäre die logische Wahl gewesen für eine Bundeshauptstadt. Und mit Bonn wollte man nur unterstreichen, dass es nicht auf Dauer ist.
Ja,
genau.
Genau. Und jetzt ist es ja wieder Berlin. Also ist wieder alles im Grünen.
Ja, was aber nach der Vereinigung auch die richtige Wahl war.
Natürlich, ja. Absolut. Ja.
Ja.
Genau. Trotzdem, die FrostCon ist am 23., 24. Ja. August.
Genau.
Ja. In Saint-Eustache.
Ja, genau. Wunderbar.
Jawohl.
Haben wir es?
Ich glaube schon. Wir sind heute frühzeitig fertig.
Echt?
Ja.
Müssen wir jetzt noch irgendwelche Füllrhythmen bringen?
Ich glaube nicht. Wir wollen ja unsere Hörer nicht befüllrhythmen, oder?
6 Stunden, 43 Minuten. Nein. 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 Ja, sind wir heute mal ein bisschen schneller fertig.
Ja, weil wir haben, also wir zeichnen das ja jetzt auf, heute. Ja. Und morgen ist Jesus Countdown. Da haben wir frei. Also Himmelfahrt.
Jesus Gott, da kann ich auch noch nicht. Okay, gut.
Und die vernünftigen Menschen von uns machen die Brücke und haben am Freitag auch frei, ich aber nicht.
Mhm. Also ich glaube, der Tag morgen ist auch eher bekannt als Vatertag.
Ja, stimmt, aber hier nicht so.
V-A-T-T-A, Vater.
Ja. Okay. Wir bedanken uns bei euch.
Apropos vernünftige Menschen, du bist eigentlich viel, viel schlauer als alle anderen.
Aber warum denn?
Weil du Freitag wahrscheinlich einen ganz ruhigen Tag haben wirst.
Bin ich mir nicht so sicher.
Ja gut, Krankenhaus vielleicht nicht, das stimmt schon. Ja, okay, ich nehme es zurück. Alle anderen, die ins Büro gehen und nicht im Krankenhaus arbeiten, die haben an so Brückentagen immer sehr, sehr ruhige Tage.
Also es wird bestimmt ruhiger sein, da gebe ich dir recht. Vor allem so die alltäglichen Dinge werden nicht so reinkommen, weil die arbeiten ja alle nicht. Hm. Aber wir haben sonst genug Probleme.
Genau.
Und deswegen wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss zusammen.